Kurz in eigener Sache. Erklär mir die Welt gibt es jetzt seit 6 Jahren, was schon ziemlich unpackbar ist. Und darum ist es jetzt wieder mal an der Zeit für eine große HörerInnenbefragung. Ich will besser verstehen, wer ihr seid, was ihr sonst so treibt, was ihr im Podcast mögt, wo er euch weiterhilft, was wir besser machen können. Also wenn ihr immer wieder Erklär mir die Welt hört, dann nehmt euch bitte 5 oder vielleicht auch 10 Minuten Zeit auf erklärmir.at/Umfrage, um einen eurer Lieblingspodcasts in der Zukunft noch besser zu machen. Wenn du mitmachst, erhöhst du die Chance, dass der Podcast in der Zukunft noch mehr auf Dinge eingeht, die dich interessieren. Und du kriegst im Austausch meine ewige Dankbarkeit und ein zukunftsfittes Erklär mir die Welt, das sich auf die nächsten 6, 12 oder 100 Jahre gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at/Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Danke an 2 neue UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt, Wilhelm und Thomas. Grüße gehen raus an euch 2. Wir haben im Februar bei den UnterstützerInnen jetzt wieder den Turnaround geschafft. Vor gut einem Jahr, im Jänner 2023, gab es 410 HörerInnen, die den Podcast unterstützt haben. Das ist zuletzt auf 346 geschrumpft und jetzt stehen wir gerade bei 352 UnterstützerInnen. Also vielen Dank an alle, die ihre Mitgliedschaft auf Steady aufrechterhalten oder neu dazugekommen sind. Vielleicht schaffen wir die 410 ja wieder. Würde mich sehr freuen, wenn du dabei mithelfen möchtest, dann unterstütze den Podcast auf erklärmir.at/support. Los geht's mit der heutigen Folge. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie man ein Hotel umbaut und schöner macht und das erklärt uns Erich Bernard. Hallo.
Hallo, von meiner Seite.
Hallo lieber Erich, kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Also mein Name ist Erich Bernard, ich bin ursprünglich aus Graz mit starker Wiener Affinität und bin zum Studium nach Wien gekommen, habe Architektur studiert auf der Angewandten und hatte meine Großeltern schon in Wien und habe Wien immer mit sozusagen meinen Lieblingsorten verbunden und bin mit Fleisch und Blut sozusagen ein Wiener Stadtmensch geworden und habe vor ziemlich genau 30 Jahren mein erstes Architekturbüro gegründet, kurz nach dem Diplom mit Studienkollegen und habe dann eigentlich gleich in der Selbstständigkeit begonnen mit ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Architektur-Background. Mein Vater war auch Architekt und der ist in Graz geblieben und ich habe praktisch von Null weg in Wien gestartet ursprünglich mit Jobdesign. Wir haben ein großes Wettbewerbsprojekt für Libro gewonnen. Libro Future Outlet hat es geheißen. Und das war sozusagen dive into the max sozusagen. Also wir sind wirklich ins kalte Wasser geworfen worden und haben uns innerhalb ein paar Jahren stark vergrößert. Habe dann vor 20 Jahren mein heutiges Architekturbüro gegründet mit Leuten aus meinem damaligen Team auch und mit Daniela Walten und Johann Moser, BWM heißt unser Büro, nach unseren Familiennamen. Und wir sind immer den Projekten, die wir ganz am Anfang hatten, das waren nämlich Shopdesign und Kulturprojekte, also Ausstellungsprojekte, Museumsprojekte, für die ich auch brenne, sind mir immer treu geblieben, diesen Kategorien. Haben aber mittlerweile auch viele Architekturprojekte dazu, klassische Architekturprojekte dazu bekommen und sind mittlerweile sehr spezialisiert auf Interior. Und ich würde sagen, es ist ein bisschen die Verbindung von Shop und Kultur, Leidenschaft auf Interior von Hospitality-Projekten. Das ist Hospitality, ist ein bisschen weiter gefasst, weil da geht es nicht nur um Hotels. Es geht, viele glauben, es geht um Spitäler. Spitäler sind nicht Hospitality. Und es geht auch um Gastronomie. Es geht um Dinge, um Institutionen, wo es immer um Gäste geht. Ja. Host ist der Gast und alles, was mit Gästen zu tun hat, im ferneren oder weiteren Sinne, hat mit unserer Tätigkeit zu tun. Und wir sind auch selbst in diesem Bereich tätig. Also wir haben das Grätzl Hotel gegründet vor ein paar Jahren. Mittlerweile sind es, glaube ich, schon fast 10 Jahre. wo wir auch im Betrieb selbst mit tätig mhm. sind und dort Erfahrungen als direkt Beteiligte sammeln.
Spannend, ja. Erich, du hast gesagt, als ich dich gefragt habe, was so eines deiner Lieblingsprojekte ist, über die du gerne reden möchtest, hast du das Hotel Gilbert in Wien genannt. Erzähl uns mal, worum geht's da?
Also das Hotel Gilbert ist ein, wir nennen solche Projekte Second Generation Projekt. Das heißt in zweierlei Hinsicht Second Generation. Erstens einmal, es gab an der Stelle des heutigen Hotels Gilbert gab es schon das Vienna Art Hotel mit einem A nur in der Mitte, also Vienna Art. Und das von der Elterngeneration der heutigen Betreiber betrieben wurde. Und man ist da zu uns gekommen über den Umweg der Agentur, die eigentlich über die Neupositionierung dieses Hotels von Vienna Art zu Gilbert nachgedacht hat. Moodley war das. Und wir hatten dort Gelegenheit, praktisch von Null weg gemeinsam mit den Betreibern, die auch Eigentümer sind, was immer eine besondere Konstellation ist, weil oft sind Betreiber, andere als Eigentümer, dann stellt sich immer die Frage, wer zahlt was, und das ist immer viel komplexer, wenn das beides sich in einer Konstellation verbindet, ein junges Ehepaar in unserem Fall, mit viel Engagement, dann kann man gemeinsam wahnsinnige Dinge entwickeln und kann man praktisch diesen Schritt von einem Bestand, von einem Zustand weg in einen neuen Zustand noch viel größer und viel intensiver anlegen. Und das ist uns, finde ich, bei diesem Projekt sehr gut gelungen. Und
gehen wir es mal Schritt für Schritt durch. Da kommt jetzt dieses junge Ehepaar zu euch. Die Eltern haben das Hotel gegründet, scheinbar gut funktioniert, wenn sie es bis zur zweiten Generation geschafft hat. Aber Moden ändern sich, man will das selber anders prägen. Kommen zu euch und sagen, würden das gerne hübscher, netter, ganz anders neu machen. Oder mit welcher Frage kommen die zu euch?
Also die Frage war eigentlich ganz eine einfache. Die haben gesagt, wir sind jetzt da, wir haben schon einen Markenprozess durchlaufen. Wir wissen, das Hotel soll Gilbert heißen. Das haben sie mit Moodley schon im Prozess vorher ausgearbeitet gehabt. Sie haben ein paar Vorstellungen noch auf den Tisch gelegt in Form von Bildern. Die haben gesagt, wir stellen es uns ein bisschen so vor, jung und frisch. Wie sollen wir jetzt weitermachen? Also die Frage war eigentlich eine Basisfrage, wenn man so will. Wir haben sie dann an der Hand genommen und sind gemeinsam den ganzen Prozess, wo sich praktisch eine Idee von einer Markenpersönlichkeit in einen Raum umsetzt, gemeinsam gemacht. Und das sind nicht nur räumliche, gestalterische Fragen, sondern sind auch viele inhaltliche Fragen, die da eine Rolle gespielt haben. Und wir haben die Markenpersönlichkeit, die sie eben mit Moodley schon ausgearbeitet hatten. Moodley ist eine Branding-Agentur. Das heißt, die kümmert sich genau um dieses Thema dieser Markenpersönlichkeiten. Und diese Frage oder dieses Thema der Markenpersönlichkeit war in diese Richtung gerichtet, dass sie sagen, es soll jünger sein, es soll sehr international sein. Gilbert, dieser Name, war praktisch die namentliche Verkörperung dieser Markenpersönlichkeit. Man spricht sozusagen im Fachjargon des Markenbildungsprozesses spricht man von der Marke als einer Person. Ja? Also, weil Marke ist kein Logo, Marke ist kein Wort, kein Name unbedingt, sondern Marke ist eigentlich eine Person. Und das heißt, dein Ansatz, mich das zu fragen, ist völlig richtig. Es geht darum, welchen Charakter hat die Person. Und der Charakter, den sie uns beschrieben haben, war eben, Gilbert ist schon wienerisch ein bisschen, also er ist Wiener, aber denkt sehr international, Wien ist ja doch eine Metropole. Gilbert ist jung, Gilbert ist sehr gemütlich und Gilbert ist viel gereist und Gilbert hat, und da spiegelt sich die Geschichte der unserer Ansprechpartnerin, des jungen Ehepaars, die Besitzerin, also die Frau des Besitzers eigentlich, wieder Gilbert hat dänische Vorfahren. Und das ist auch ein Punkt, den wir auch haben ganz stark einfließen lassen. Tatsächlich hat Annette, so heißt sie, die Frau des Besitzers, dänische Vorfahren. Und wir haben das immer wieder einfließen lassen. Also ein bisschen Dänemark soll auch drin sein. Und das war ganz lustig, immer dieses Spiel, weil das sich natürlich auch auf inhaltliche Dinge übersetzen lässt, auch auf Thema der Lichtstimmungen zum Beispiel, dass wir gesagt haben, keine Angst vor ein bisschen dunkleren Räumen und dieses Gebäude, dass er sozusagen zwei Straßentrakte hat und dadurch schon eine gewisse Tiefe, Raumtiefe weg von der Fensterfassade, hatte zwar in der Mitte dieses Glasdach schon im Bestand Und das haben wir auch weiter, diesen Raum, der in der Mitte praktisch die große Halle dann jetzt wurde, haben wir auch im Grunde, in der Grundstruktur so belassen. Dort gibt es auch viel Tageslicht, aber es gibt viele Bereiche, die gar nicht so viel Tageslicht haben, und das war uns sehr, sehr willkommen, um auch eine gemütliche Atmosphäre zu erzeugen. Wer jemals in Dänemark war, der hat das vielleicht auch, und das war ein Leitbild für uns auch, der hat es vielleicht auch erlebt, dass am Nachmittag um 4 Uhr, wenn es schon früh dunkel wird, in den ganzen Lokalen, in der Gastronomie, die Kerzen angezündet werden und so ganz vorsichtig ein bisschen nicht zu viel Licht aufgedreht wird. Und das kann man im Gilbert auch sehen. Also im Gilbert werden am Nachmittag, wenn es ein bisschen dunkler wird, vor allem im Winter, werden dann um 4 die Kerzen angezündet und es beginnt so eine ganz sanfte Lichtstimmung, die wir von vornherein mitgedacht haben. Also selbst solche Kleinigkeiten haben dann den Ursprung in der Markenpersönlichkeit, um diesen Kreis zu schließen.
Erich, beschreib mal, wie das Gilbert, bevor es so geheißen hat, ausgeschaut hat. Also was war das für ein Hotel?
Gilbert war schon länger ein Hotel, aber würde man in Wien herumfragen, kennen es viele nicht. Ja? Also es ist ein sehr unbekanntes Hotel gewesen. Es hat Vienna Art Hotel geheißen, Vienna Art mit einem A in der Mitte nur. Und Name war ein bisschen als Programm gedacht, aber nicht exekutiert, dass es nicht mehr ein Hotel ist, das mit Kunst zu tun hat. Es gab ein Kunstwerk drinnen, aber es war in seiner Lebensgeschichte, sein Bau aus den 60er Jahren gewesen, aus den späten 50er Jahren, glaube ich, sogar ursprünglich. War ursprünglich konzipiert als Büro und Wohnhaus, also so gemischte Nutzungsmöglichkeiten und Geschäftshaus. Im Erdgeschoss waren Geschäfte drinnen. Es wurde erst später dann, also ich glaube erst in den 70er Jahren oder in den 80er Jahren zu einem Hotel. Und das hat die Elterngeneration von Jörg bzw. Schwiegereltern von Annette, dem Ehepaar, so gemacht. Und das Haus war in seiner Grundstruktur eigentlich ein cooles, sehr rigides Haus, sehr ein bisschen hart, sehr kantig, aber sehr durch spätere Einbauten, durch Geschäftsmieter, die drinnen waren, durch Büromieter, die drinnen waren, trotz Hotel, durch eigentlich ein bisschen gewachsene Hotelkonstellation, sehr verbaut. Also diese Raumstruktur, die eigentlich Qualitäten hat, die wir dann Schritt für Schritt freigelegt haben, war sehr verdeckt. Es gab eigentlich keinen in sich ruhenden Mittelraum, weil die Gipskartonwände daraus einen Schlauch gemacht haben. Und eigentlich, muss man sagen, war alle öffentlichen Räume, Public Areas, wie man es nennt im englischsprachigen Hoteljargon, waren eigentlich nur Resträume. Sozusagen nur die sich ergeben haben als Zwischenräume von Räumen, die irgendwelche Funktionen hatten. Und die Zimmer waren schon in etwa der heutigen Konstellation vorhanden. Nicht was Oberflächen, Materialien, Farben, Stimmungen betrifft, aber im Layout. Also wir haben natürlich auch versucht, möglichst viel von den bestehenden Dingen, ich würde mal sagen, in Klammer außer dem Gipskarton, im Sinne der Nachhaltigkeit weiterzuverwenden und Dinge, die jetzt richtige Hardware sind, also Stahlbeton, ist ein Stahlbetonbau gewesen, Stahlbeton-Skelettbau, Dinge, die dieser Stahlbeton-Skelett-Hardware zuzuordnen sind, auch nicht wesentlich zu ändern. Wir haben keine großen Auswechslungen gemacht und keine komplexen statischen Strukturen, weil wir gesagt haben, da fließt dann Geld in was gar nicht notwendig ist. Wir haben versucht, aus dem Bestehenden Tugenden rauszuholen. Aha. Wir haben zum Beispiel, wenn man ein paar Details herausgreift, wir haben zum Beispiel die Decken alle vom Gipskarton befreit. Wir haben Betonflächen, auch die Säulen, die Pfeiler und Säulen haben wir von Gipskartonumhüllungen befreit und haben wir dann Sand gestreut und sind jetzt sozusagen sehr samtige Betonelemente geworden. Und wir haben dann zum Teil einfach Heraklit an die Decke gemacht, um die Akustik in die richtige Tonalität zu bringen. Aha. Und haben aber eigentlich nichts anderes gemacht, als den Bestand freizulegen. Ja, also das war unsere Arbeit. Und um festzustellen, oder wir haben es ja natürlich schon gesehen, aber auch für alle anderen Beteiligten war es dann feststellbar, dass das eigentlich eine sehr tugendhafte Raumkonstellation sich ergibt, wenn man das richtig interpretiert. Und
also da muss man ganz viel mitdenken. Licht, welches Gefühl hat man da? Akustik, Farbenwahl, Materialien?
Es gibt natürlich rein architektonische, gestalterische Dinge, die man als Architekt bedenkt, eben Oberflächen generell, die Oberflächen sozusagen, welche Materialien gibt es, die der Gast berührt, welche Materialien sieht man, welche Farben gibt es und wie ist das Licht. Es gibt aber auch andere, es gibt natürlich einen großen Anteil bewegliche Möbel, Loose Furniture, wie man das im Fachjargon nennt, die viel von der Stimmung ausmachen, mehr oder weniger bewegliche Möbel. Aber die große Frage, die sich beim Hotel auch immer stellt, ist gar nicht a priori die gestalterische Ästhetik, die spielt auch eine Rolle, aber die zweite große Frage ist die inhaltliche Konstellation. Also man plant sehr viel, indem man Abläufe, die dort stattfinden sollen, kennt natürlich, man versetzt sich in den Gast hinein, man kennt auch vielleicht die Charakteristika der zukünftigen Gäste, die man anpeilt, die Zielgruppe, und überlegt sich, welche Abläufe gibt's im Hotel und was könnte ich machen für die.
Abläufe heißt, der geht zum Lift, der legt sich ins Bett, der muss aufs Klo oder was?
Im banalen Fall ja, aber da gibt es viel komplexere Abläufe. Da gibt es die Abläufe, wo kommt der Gast an? Was macht er dann? Was macht er, wenn es regnet? Was macht er nach dem Frühstück? Geht er wieder ins Zimmer? Kann er dort sitzen bleiben? Was macht er eben, wenn zwei Gäste gemeinsam sind? Einer möchte sich am Nachmittag hinlegen und der andere, es ist draußen schlechtes Wetter, möchte sich vielleicht nicht hinlegen. Alles solche Dinge. Und es geht nicht nur um den Gast bei den Abläufen, es geht auch um die Frage, beziehe ich mehr als nur die Gäste des Hauses in den Organismus? Das funktioniert nämlich wie ein Organismus eigentlich, ein Hotel. Beziehe ich mehr als nur die Gäste des Hauses in den Organismus des Hotels mit ein. Da komme ich zu einer Frage, die für uns sehr wichtig war, wo man sagen muss, eine Stadt wie Wien zum Beispiel gibt ja den Hotels sehr viel, indem sie sich als Anziehungspunkt, als touristischer Magnet immer weiterentwickelt, und die ganze Stadt investiert viel Geld in Erhaltung von Denkmälern und in ihre Erschließung, ihre touristische Erschließung und natürlich lebt eine Stadt auch schon vom Dasein, also es ist auch schon, was da ist, kann schon spannend genug sein. Es gibt eine Stadt sehr viel von dem, was dann Gäste anzieht, und da muss man sich die Frage stellen, ist ein Hotel eigentlich nur Schmarotzer von dem, was die Stadt bietet und die Einwohner der Stadt auch mitbieten? Oder bietet ein Hotel der Stadt auch was? Das ist eine Frage, die uns immer wieder beschäftigt. Das gilt auch für Hotels an kleineren Orten. Besonders auch an kleineren Orten, man nehme kleine Dörfer oder kleine Städte in Tourismusregionen, die alles geben, die ganze Landschaft, alles geben die dem Hotelpreis. Was gibt das Hotel dem Ort? Also diese Frage ist eine ein bisschen ethisch-moralische Frage auch, und die führt aber direkt zu inhaltlichen Dingen, die uns beim Gilbert auch gelenkt haben, wo wir gesagt haben, was kann das Gilbert der Stadt zurückgeben? Kann natürlich die Fassade ist ein Thema, darüber können wir noch sprechen, aber ein anderes Thema ist, dass es die Einwohner der Stadt, die Locals, sogenannten Locals, einlädt, auch hereinzukommen. Ja? Und dass sie denen was gibt, dass es nämlich ein toller, für alle begehbarer, für alle offener Ort sein kann. Und da spielt die Gastronomie eine große Rolle. Also Gastronomie so in der Kurzzusammenfassung für die Hotelspezialisten F&B genannt, Food and Beverage, ist natürlich nicht nur Frühstück, Mittag, Abendessen, sondern ist noch viel mehr, ist der Kaffee dazwischen, und das haben wir alles in die Konzeption mit einbezogen. Wir haben gesagt, was ist für die Gäste am spannendsten? Welche Orte gehen die Gäste? Die gehen an Orte, wo die Locals sind. Und das heißt, wir müssen den Ort für die Locals auch neben dem Benefit für die Stadt auch so interessant machen, dass sie dorthin kommen. Und das ist gar keine leichte Übung, weil der Wiener, wie man so schön sagt, geht nicht in Hotels. Das ist sozusagen ein Claim, den man so in der Branche sich immer gesagt hat, der Wiener geht nicht in Hotels. Ja? Also Essen oder sonst was. Es gibt Ausnahmen, Sacher zum Beispiel ist eine Ausnahme, aber oder für manche eine Ausnahme, aber am ehesten eine Ausnahme. Aber sonst war das gar keine leichte Arbeit. Kommen andere Spezialisten dann auch ins Spiel. Aber für alle Beteiligten das dorthin zu bringen, deshalb liebe ich das Hotel so sehr, dass wirklich die Locals ins Hotel kommen, dass es sich so nach und nach, es gibt es jetzt seit 2 Jahren, so nach und nach wirklich als Treffpunkt auch für die Wiener etabliert.
Wie habt ihr das gelöst?
Naja, da gehören, wie gesagt, auch andere Personen dazu, dieses Inhaltliche zu erarbeiten. Es gehört natürlich eine attraktive Küche dazu, und zwar auch im kulinarischen Angebot, aber auch, und das ist jetzt die Lösung für den Architekten, aber auch eine sichtbare Küche. Wir haben gesagt, wir machen die Küche auf. Das war früher eine kleine Frühstücksküche. Wir haben die Küche aufgerissen, und nicht nur aufgerissen, sondern wir haben einfach eine neue Küche gemacht, und wir haben gesagt, alle sind Teil der Vorstellung sozusagen, und selbst der Abwäscher oder die Abwäscherin, die oft hinter einem Eck versteckt wird, weil es sind ja nur die Abwäscher und die will keiner sehen, das ist auch sein Claim. Selbst dort haben wir dann noch ein Fenster gemacht, wo man dann durchs Gebäude, durch die Küche durchsieht bis zur Kirchberggasse, hintere Seite des Gebäudes, und wir haben dann die Küche als attraktiven Ort, also sozusagen als Lebensort, der auch herzeigbar ist, gestaltet. Und das ist ein Punkt, der architektonisch in diese Richtung beiträgt. Ein anderer Punkt, der architektonisch in diese Richtung beiträgt, ist, dass ein Hotel nicht nur als Hotel wirken darf, wenn auch die Locals kommen sollen. Das heißt, die Frage ist, wie ist die Rezeption, wie ist die Lobby, muss ich durch eine Lobby durch in der Gäste sitzen, wo ich das Gefühl habe, ich störe Gäste, muss ich an einer Rezeption vorbei, wo es als lokaler Gast, also als Wiener, wenn ich dort essen will, wo ich das Gefühl habe, die Rezeption kontrolliert mich und fragt mich, sind Sie überhaupt ein Gast hier? Mhm. Also das sind so Dinge, die wo Inhalt sofort in die Architektur, der sofort in räumliche Konstellationen übergehen. Und wie ich schon gesagt habe, man ist nicht so schnell bei der Ästhetik, sondern diese Abläufe spielen direkt eine Rolle, dass ich sage, ich habe einen eigenen Hoteleingang zum Beispiel daneben. Das endet am gleichen Punkt innen, ja, aber trotzdem ist das Gefühl, ich gehe als Wiener nicht durch den Hoteleingang rein. Aber als Hotelgast gehe ich nicht bei einem Gasthaus rein. Ne? Also sozusagen diese Trennung der Eingänge, das hilft einmal sehr, und dass wir einen sehr niederschwelligen Zugang haben, dass man, weil wir mussten ja praktisch das Herz unserer Gastronomie ist eigentlich in der Mitte zwischen diesen beiden Straßentrakten. Das heißt, nicht direkt an der Straße. Ja, aber wir haben dann diesen Vorbereich, dann, bis man praktisch in das Herzstück der Gastronomie kommt, auch gleich als schnelles Café gedacht, als Bar und schnelles Café. Und wir haben gesagt, da muss sofort wer sein, der aber aus der Gastronomie-Seite ist und nicht aus der Hotel, nicht die Hotelrezeption. Ne? So geht man hinein, hat gleich beim Gastronomieeingang hat gleich eine kleine Espresso-Bar praktisch mit der Bar, die auch den großen Raum mitbedient. Mhm. Und da ist immer wer, weil du brauchst immer für F&B, für Food and Beverage, brauchst immer das Beverage-Thema. Und am anderen Ende der ganzen Erdgeschosseinheit ist dann die Küche. Das heißt, dort ist auch immer wer. Und so haben wir, ist ein bisschen eine Mühsal für Service. Ja? Aber tatsächlich haben wir sichergestellt, dass es immer belebte Orte gibt. Und der Hoteleingang ist auf der Seite daneben, und in der Mitte, in der Hall, mischt sich dann wieder der Hotelgast mit dem Gastronomiegast, aber ganz selbstverständlich sozusagen. Da kann sich überall hinsetzen, kann was trinken kann beim offenen Kamin sitzen. Für den Gastronomiegast wie für den Hotelgast ist der offene Kamin gleich interessant. Ja? Und also das sind ganz viele Abläufe, und da gibt es eben sogenannte F&B-Berater nennen, die sich, das in unserem Fall war das Christian Bayer-Eisler, der ganz am Anfang auch von uns ins Boot geholt wurde und der die Hoteliers mit begleitet hat, bis hin zur Personalfindung für die Küche, bis hin zu einem gastronomischen Angebot, also kulinarischen Angebot. Und sie haben eine tolle Köchin gefunden. Das hätten wir mit einer geschlossenen Küche, die nicht wie eine Bühne ist, nie gefunden. Mhm. Ja. Und so hängt alles zusammen. Ne? Und wir haben gesagt, es gibt nicht mehr diese Lobby, diesen einen Hotelraum, und dann gibt es einen Frühstücksraum, diesen anderen Hotelraum, und dann gibt es einen dritten Raum, der ist vielleicht eine Lounge, sondern das ist alles eins und nimmt einfach zu verschiedenen Tageszeiten verschiedene Atmosphären ein, und verschiedene Funktionen mischen sich da. Ne? Deshalb mag ich das Gilbert so, weil sich das so, so vermischt.
Und nehmen wir uns mal mit in die Zimmer. Also man geht da jetzt durch die Lobby, geht die Stiege rauf, dann kommt in ein Zimmer. Was hat sich verändert?
Also wir haben die Zimmer in ihrer Grundkonstellation so gelassen. Die Zimmer sind nicht sehr groß, aber für uns war es ein Thema, die Zimmer eigentlich so zu gestalten, dass die Größe kein Thema ist. Ja? Und das Interessante darin ist, dass wir im Laufe der Zeit gelernt haben, dass ein Zimmer nicht kleiner wird, wenn mehr drin ist, sondern eher größer wird, wenn mehr drin ist. Weil man das Gefühl hat, es ist eh alles da. Ja? Also sozusagen, man kann die Sachen verdichten. Wichtig ist, dass die Inhalte alle da sind. Und wir haben alle Zimmer auf einer gleichen gestalterischen Basis aufgebaut. Ja? Also wir haben Zimmer, haben tolle Betten. Betten ist die Grundfunktion, also der sogenannte Grundnutzen des Zimmers. Und um das herum beginnt es einmal. Und wir haben praktisch in den Zimmern, bis auf das Layout und die Wandkonstellation, das, was wirklich sozusagen teure und auch die Nachhaltigkeitsfrage betreffende Eingriffe sind, eigentlich nicht so viel halten und erhalten müssen. Das ist alles am Ende seiner Lebensdauer gewesen. Wir haben alle einen Holzboden bekommen, der einfach auch viel haltbarer ist, als ein Teppichboden wäre. Und die sind einfach in der Kategorie, das war schon das Ziel, auch das am Anfang formuliert wurde, in der Kategorie ordentlich hochzustufen alles. Ja. Also sowohl die Zimmer oder das Hotel als Gesamterlebnis und das Gesamtes in eine ganz andere Kategorie zu bringen. Also sozusagen vom früher gelebten Basisnutzen, der Dach über dem Kopf und kann einfach übernachten oder Grundnutzen, zu einem Haus mit viel Zusatznutzen. Und da haben die Zimmer alle eine kleine Lounge-Zone. Sie sind klein, trotzdem haben sie eine Lounge-Zone. Holzboden ist dann eine kleine Teppichzone. Ja. Und mit einem Armchair. Es gibt, das ist bedingt dadurch, dass der Eigentümer ist ein großer Plattensammler. Es gibt Plattenspieler. Wir sind nicht die Ersten bei diesem Hotel, die Plattenspieler in den Zimmern haben. Aber es hat sich da hier gar nicht die Frage gestellt, dass man es nicht macht, weil er hat seine ganze Plattensammlung im Erdgeschoss, im großen Restaurant, Lobby, Lounge-Teil aufgestellt, und da kann sich jeder eine Platte mit ins Zimmer nehmen. Es gibt im Zimmer auch Schallplatten und man kann sich dann sozusagen good old style auch Schallplatten im Armchair anhören. Was ich beim Probewohnen mit meiner Familie auch ausführlich gemacht habe. Ja, also wir sind draufgekommen, wir haben ganz lang keine Schallplatten mehr gehört. Meine Tochter, die um die 20 war damals, die hat ganz wenig mit Schallplatten bisher am Hut gehabt. Ne? Und wir haben das genossen, den ganzen Abend Schallplatten zu hören.
Aber du hast vor dem Umbau
Nach dem Umbau
Probe gewonnen. So quasi haben wir es gut gemacht.
Das machen wir immer eigentlich, wenn es möglich ist, dass man... Es ist ein bisschen spät für Probewohnen. Es ist dann, man macht das, wenn es schon im Betrieb ist. Ja. Und manchmal macht man immer Musterzimmer. Also es wird immer ein Musterzimmer hergestellt. Manchmal ist das Musterzimmer so, dass es dann keine durchgehenden Installationen und solche Dinge gibt, dass man im Musterzimmer nicht wohnen kann. Manchmal könnte man im Musterzimmer auch wohnen. In dem Fall war das Musterzimmer sozusagen wirklich nur um Oberflächen und so zu bemustern. Aber dann in diesem dort Wohnen, auch wenn es schon im Betrieb ist, macht man sich sozusagen wie ein Hotel-Tester, macht man sich dann eine Liste, die macht man für sich, sozusagen Learning from the Past, also dass man schaut, was funktioniert tatsächlich so, wie man es gedacht hat, wo gibt's Schnitzer, ja, also wo gibt's Dinge, die nicht so funktionieren. Häufiges Thema sind die Lichtschalter. Sind die wirklich alle so, wie wir gedacht haben? Kann ich das Licht wirklich vom Bett aus ausschalten? Oft hat man dann viel zu viele Lichtschalter, muss man dann 5-mal abdrehen. Oft passt es gut und man schaut sich an, wie ist die Stimmung, wie funktioniert das wirklich mit dem Frühstück. Also es geht um inhaltliche Fragen auch. Ne? Und mit dieser Liste, da gibt man dann Feedback auch an den Hotelier, kritisches Feedback, das man ja als Beteiligter auch dann in einer anderen Form machen kann, ne? Wenn man viele Hintergründe kennt.
Und das Musterzimmer, das ist jetzt einfach ein Raum, der nicht benutzt wird, oder wie?
Nein, das Musterzimmer wird dann weiter ausgebaut, weil das Musterzimmer ist jetzt erst ein Experiment, bis man, also nicht ganz ein Experiment, es gibt viele Dinge, die sind festgelegt, aber Dinge, die dann noch nachgearbeitet werden. Und das Musterzimmer dient dann dazu, dass ich sage, auch für die ausführende Firma, so soll es dann sein. Da wird dann eine Zeit lang herumgebastelt am Musterzimmer. Und man sagt, das Fenster vom Badezimmer in den Schlafraum bei jedem Zimmer hineinzuschneiden, Ziegelwand durchzuschneiden, ist vielleicht zu aufwendig und vielleicht ist es auch gar nicht notwendig, lassen wir weg. Ja? Das Musterzimmer hat's. Das bleibt dann auch dort. Mhm. Das Musterzimmer wird dann voll ausgebaut und wird unter Umständen in manchen Fällen, wenn es zu stark abweicht, dem endgültigen Ergebnis angepasst. Also wenn die Experimente mit dem Musterzimmer in andere Richtung führen, passt man das manchmal noch an, aber meistens wird das Musterzimmer in guten Teilen, 50%, 60%, 70%, dann ins Zimmer eingebaut. Ja. Also geht es um Möbel, Loose Furniture, also die beweglichen Möbel ist kein Problem, aber auch Kästen und so Dinge werden ja dann gebaut und schaut man, dass man es weiterverwendet. Das wird also, nicht weggeworfen.
Also auch dank modernster Technik reicht das nicht, wenn man das irgendwie am Computer visualisiert und super macht, sondern da muss man, das will man drin sein und das will man angreifen können und sehen, wie das da in dieser Atmosphäre wirkt. Und darum experimentiert man da in echt und nicht nur am Computer.
Genau. Wir diskutieren viel und ganz gegenwärtig über die Artificial Intelligence, die schnell Räume herstellt. Bis zum gewissen Grad kommt man dort auf Darstellungen, die einen einmal so weit bringen, dass man ein Musterzimmer baut. Aber die ersetzen nicht, also der virtuelle Raum, so präzise er auch noch gebaut wird, digitalen Modell, ersetzt nicht das Angreifen, das Feeling. Dazu gehören eben auch andere Komponenten. Dazu gehören auch Komponenten, die ich über die digitale Ebene gar nicht so vermitteln kann, wie Geruch. Ja? Also es ist nicht so, dass man Musterzimmer jetzt den Geruch immer mitbewusst hat, manchmal schon. Ja? Aber dazu gehört das Gesamterlebnis der Haptik. Ich habe im digitalen Raum einfach diese Haptik nicht. Also das funktioniert nicht. Das ist Unmittelbare. Und man sieht oft bei Möbeln an den Kanten, ist es Echtholz? Nicht nur an den Kanten sieht man, ob es Echtholz ist. Man sieht, ist es furniert, ist es Vollholz? Man sieht, ist es Echtholz oder nicht Echtholz? Das sind Dinge, die sich im digitalen Modell gleichgültig darstellen, ja? Aber in der Realität einfach dann wirklich nicht an allen Stellen, aber an vielen Stellen eine Bedeutung haben. Steinzeug ist zum Beispiel ein Thema. Steinzeug sind Fliesen also Keramikfliesen, ein natürliches Material, hochgebrannt, mehrmals gebrannt, mit Oberflächen, die fotografisch fototechnisch praktisch alles darstellen können. Du kannst auf Steinzeug Holz darstellen, du kannst auf Steinzeug Stein darstellen und so weiter. Es wird oft auch eingesetzt als Steinimitat oder selten wird Steinzeug so eingesetzt, dass es ausschaut wie eine Fliese, weil Steinzeug hat eben diese Tugend, dass es was anderes darstellen kann. Und dann merkt man da bei der Bemusterung, das sieht nicht gut aus, ne? Weil es ist nicht das Echte. Ne? Und man kommt dann drauf, setzen wir es doch eher wie eine Fliese ein und also solche Dinge lernt man dann am Musterzimmer und natürlich ist auch im Musterzimmer der prozessuale Ablauf anders. Also es gibt auch Musterzimmer, wie gesagt, die technisch voll tauglich sind und da verbringt man gelegentlich auch dann einmal eine Nacht dort. Ja? Also das ist oder man verbringt eine Zeit im Musterzimmer und man kann einfach lang da drinnen sitzen, verschiedene Lichtkonstellationen von außen auch miterleben. Solche Dinge, das geht nur mit dem Musterzimmer.
Wie ist das bei so einem Generationenwechsel im Hotel und so einem Umbau? Verliert man da quasi die alten Gäste, weil es ändern sich auch die Preise, es ändert sich das ganze Erscheinungsbild? Gehört das dazu?
Naja, das ist ja oft so, dass Generationen oder der Generationenwechsel führt natürlich zu einer Angleichung an die neue Persönlichkeit, die praktisch dort Regie führt. Und je nachdem, wie man das definiert. Es liegt nicht in der Natur des Generationenwechsels, dass die Veränderung so ist, dass man die Alten verliert. Aber die Hotellerie, muss man sagen, hat sich in Wien, wenn man Wien als Beispiel nimmt, aber es gilt für viele, gilt für die generelle Tendenz, vom Bedarfsdecker zum Zusatznutzen entwickelt. Also das heißt, früher waren wir froh, kann ich mich noch erinnern, wir sehr oft gefragt wurden, wo welchen Tipp könnt ihr mir geben, wo kann man einigermaßen günstig cool übernachten in Wien. Es war vor 15 Jahren fast nicht möglich, dann braucht man einen Tipp zu geben. Und es kamen dann 1, 2, 3 coole Hotels, wie das Altstadt Wien und Holman Salon, die dann plötzlich die Szene aufgebrochen haben. Aber bis dahin war alles nur Bedarfsdeckung. Das ist nicht so lange her. Ja. Also nicht alles nur. Es gab die Luxushäuser wie Sacha zum Beispiel. Ja. Sacha ist immer seiner Geschichte als elegantes Haus treu geblieben. Ja. Das merkt man auch im Grundcharakter. Aber ansonsten, wenn du jetzt diese Generationswechselhotels ansprichst, sind es viele Hotels, die sich mit dem Generationswechsel vom Bedarfsdeckungs- oder auch vom Bustourismushaus zu einem zu einer Serviceeinheit entwickeln, die weit über das hinausgeht, die nämlich ein Erlebnis, auch eine Destination werden kann, also auch ein Anziehungspunkt werden kann. Der Wettbewerb ist einfach ganz anders geworden. Also die Hotelszene hat sich so verändert. Es gibt plötzlich so viel Mitbewerber. Du kannst nicht nur über den Preis und ein Dach über dem Kopf, da fallen genau die dann unten raus. Man sagt immer, braucht Wien noch ein neues Hotel? Ich würde sagen, es gibt noch genug Hotels, die sich überhaupt keine Gedanken machen, wie, was hätte der Gast gerne? Ja? die werden einfach wegfallen. Und so gesehen kann man sagen, ja, Wien braucht noch mehr gute Hotels. Aber mit jedem neuen Hotel fallen andere weg. Das ist klar, es ist ein Verdrängungsmarkt. Und das beantwortet bis zu einem gewissen Grad ein bisschen deine Frage. Ne? Die Qualität wird immer höher und damit fallen auch die, die einfach nur Geld für Dach über dem Kopf ausgeben, fallen auch ein bisschen weg. Ja? Also das hat sich der Anspruch der Gäste auch geändert. Ja.
Ich merke das bei mir selbst, wenn ich freue mich immer, wenn ich nach Graz komme, weil ich die Stadt mag, aber auch, weil ich da ein Hotel habe, in dem ich mich sehr wohl fühle, und das ist zumindest ein Teil, warum ich da gerne hinfahre und nicht nur zum Schlafen, sondern da bin ich gerne.
Als Erlebnis, genau. Also das Übernachten im Hotel, wer hätte das, würde ich mal sagen, so didaktisch gesagt, aber wer hätte es vor 20 Jahren gedacht, dass man bei einer Städtereise das Hotel so intensiv mitdenkt. Ja, mir geht es auch so, wenn ich in meine alte Heimat Graz fahre, habe ich auch sofort die Hotels im Kopf und denke mir, ah, super, ich fahre schon wegen des Hotels dorthin. Es gibt viele Reisen, die ich wegen der Hotels auch mache. Ja, also ich sag, und dann wird das Hotel zur Destination. Ne? Das ist sozusagen auch die immer mehr die Zukunft der Hotels auch am Land. Ne? Da sind wir ja, es gibt ja Stadt-Land-Gefälle noch, da ist man ja noch viel weiter hinten in vielen Regionen.
Und sag mal kurz, ich bin im Dezember wieder in Graz, gib mal Tipps, wo könnte ich noch hin?
Ja, ich finde die Hotels der Weizer-Gruppe sind einfach super. Ja. Sind Florian Weizer ist ein akribischer Betreiber und Eigentümer, und das sind immer coole Orte, wo man gut essen kann, coole Zimmer und das verändert sich auch immer, ne? Also sozusagen, man kommt hin und es gibt wieder was Neues, ne? Und das Aiola ist auch nicht schlecht, ja? Das Aiola ist auch interessant, das auch von sehr empathischen Gastronomen, die irgendwie diese Grazer Seele stark verkörpern, betrieben, die 5 oder 6 oder 7 Lokale in Graz betreiben, die alle ihren Charakter haben und alle super sind, und die haben ein kleines Hotel auch gemacht mittlerweile. Der Sprung zwischen Gastronomie und Hotel ist ja ein geringer, aber es geht immer um den Gast. Und sagen, wenn du, kann ich vielleicht erzählen, eine kleine Anekdote fast, könnte man sagen, ich habe mal den früheren, sehr legendären Direktor des Hotel Sachers, der war 25 Jahre im Sacher, gefragt, Rainer Heilmann, gefragt, sag, warum sind im Hotelbusiness alle Leute so nett? Ja, also, weil für uns als Architekten war das auch neu, weil das nicht in allen Branchen so ein gepflegter Umgang ist wie im Hospitality-Business. Und er hat gesagt, die Frage ist ganz einfach beantwortet, weil wären sie nicht nett, wären sie nicht in der Hotellerie. Ja, also so einfache Antwort sagt aber so viel aus, weil das natürlich, es geht immer um das Gast, es geht ja immer ums Wohlbefinden. Also deshalb ist auch der Sprung zwischen Hotel und Gastronomie so nah. Ne? Und das sind für mich die schönsten Hotels, die, wo sich Hotellerie und Gastronomie auch verbinden. Mhm. Also das ist, finde ich, ganz, die Gastronomie ist nicht zu unterschätzender Anlass, auch in Hotels zu gehen. Ne? Also ich weiß nicht, welche Hotels du im Kopf hast, wenn du an Graz denkst, würde mich auch interessieren, aber dann hast du wahrscheinlich auch ein bisschen die Gastronomie im Kopf. Ne? Hotel ohne Gastronomie ist ein bisschen näher an der Bedarfsdeckung als am Erlebnis.
Bevor wir dann zum Abschluss und zu deinem Lieblingshotel kommen, habe ich noch eine Frage von einer Hörerin, von der Melli. Die möchte ganz was anderes wissen von dir, nämlich wie lange dauert so ein 5-Sterne-Hotel mit 500 Zimmern, Pool, Spa, Sauna, Fitness, 7 bis 10 Etagen, Parkplätze etc. zu bauen, und was kostet sowas?
Naja, die Kosten, also ich würde mal sagen, 5-Sterne-Hotel, da rechnet man Kosten pro Zimmer, ja, also pro Key, ja, nicht die Kosten des Zimmers, sondern pro Zimmer. Ja, das ist ein großer Unterschied. Das heißt, die Rechnung ist per Key. Das geht hinauf in weite Höhen. Hängt natürlich davon ab, wie viel, da werden Baukosten mitgerechnet, da werden die ganzen Gestehungskosten, also sozusagen alles, wenn du das ganze Umfeld mitrechnest, dann bist du schneller mal bei an die 500.000 pro Zimmer. Ne? Also das ist und drüber. Ja. Die pro Key, ja.
Wo ist der Unterschied pro Zimmer, pro Schlüssel?
Pro Zimmer ist pro Key, ja, aber man sagt pro Key, damit es nicht dieses Missverständnis gibt, das Zimmer kostet so viel, ja, weil das Zimmer selber kostet dann, also wenn du jetzt ein fertiges Zimmer hernehmen würdest in der 5-Stern-Kategorie und das einrichten würdest, kommst du wahrscheinlich auf, oder umbauen würdest, kommst du auf, liegt irgendwo zwischen 150.000 und 300.000 das Zimmer. Ja. Aber wenn du die ganzen Baukosten mitrechnest, liegst du über 1,5 Million noch. Ne. Also ist die Frage, ist eine Parkgarage dabei und solche Dinge. Aber pro Zimmer. Und im Zimmer ist es eben der niedere Wert, ne? 150 bis 300 irgendwo in dem Range.
Aber da, also auch pro Key, da ist dann noch nicht dabei, dass der Fitnessbereich etc. Das zählt da nicht dazu.
So, ja, je nachdem, was da alles, also wenn du sagst, das ist alles dabei, Fitness und drum und dran, das geht dann schon wahrscheinlich Richtung 1 Million pro Zimmer. Mhm. Ne? Also es liegt irgendwo dort in dieser Gegend pro Zimmer wieder, ja. Das heißt, du kannst, wenn du sagst, das sind 100 Zimmer, 5 Stern, also hohe Kategorie mit Parkgarage, mit Fitness, mit allem drum und dran, musst du schon rechnen mit 80 bis 100 Millionen, ja. Also multiplizierst du mit der Zimmeranzahl, ja. Beziehungsweise dividierst du die Gestehungskosten durch die Zimmeranzahl, ja. Mhm. Das ist das Key Cost. Mhm. Und, wie lange das dauert, ich würde mal sagen, es hängt vom, ich kann da keine eindimensionale Antwort geben, es hängt von den Prozessen ab, ja, die dahinter stehen. Und man muss eigentlich schon vorher wissen oder vorher sich erarbeiten, was ist da alles drin inhaltlich. Wenn wir jetzt von der reinen Bauzeit sprechen, ist es was anderes als die gesamte Projektzeit. Die gesamte Projektzeit würde ich anlegen mit vielleicht 5 Jahren. Ja. Und also man kann es auch man kann es auch schneller machen, ja, je nachdem, wie schnell man die Inhalte arbeitet. Die Bauzeit kann etwas kürzer sein und es überlappt sich ein bisschen. Es wird noch an Inhalten gearbeitet. Das ist jetzt oft noch nicht relevant. Im Idealfall schon bekannt, aber oft noch nicht bekannt und noch nicht ganz relevant, was im Restaurant serviert wird. Aber ich muss dann doch, wenn ich plane, muss ich schon wissen, ist das Restaurant für alle zugänglich oder nicht. Ne? Also solche Dinge muss ich mir vorher überlegen, vor der Planung. Und das heißt, es gibt Vorläufe, die halt im Bereich von 1-2 Jahren liegen. Und plus Bauzeit, 4 Jahre, bin ich bei 5 Jahren, 6 Jahren, 4,5 Jahren. So, diese Größenordnung kann man sagen.
Also bis zu 1 Million pro Schlüssel, 500.000, Million.
Und ja, und es geht auch drüber. Es gibt auch 1,2 und 1,5 und aber so redet man. Also sozusagen, das ist Luxus oder 5 Stern, gibt es ja auch ganz unterschiedliche Kategorien. Man rechnet das dann zum Schluss eigentlich über die Kosten, über die Zimmerpreise. Zum Schluss endest du ganz beim Gast wieder in der Rechnung und sagst du, welche Belegung habe ich, welche Rate bekomme ich im Durchschnitt im Jahr und was ist der Revenue, sozusagen, was kriege ich zurück, und über diesen Finanzplan rechnest du die Investitionssumme aus und dann schaust du, was da hinkommst. Oder umgekehrt, du weißt, was das kostet, weil die Konstellation so ist, weil man dort ein Haus XY bauen muss und da ist kein Felsen drunter, sondern muss erst eine Pfahlgründung machen, keine Ahnung. Ja. Und dann kommt zum Schluss in der ganzen Rechnung, und ich möchte diese Ausstattung haben und so weiter, kommt zum Schluss in der Rechnung eine Zimmerrate raus, die liegt dann bei, was weiß ich, 300 Euro pro Nacht, 500 Euro pro Nacht, 700 Euro pro Nacht. Es gibt auch Zimmer, in Venedig jetzt ein kleines Hotel, das kostet die Nacht, es ist Venice, ja, kostet die Nacht bis 1.500 Euro die Nacht pro Zimmer, ja. Also sozusagen, das hängt eben von direkt zusammen, ne? Sozusagen eine direkte mathematische Konstellation, eine Gleichung, die ich da aufstelle, von der Zimmerrate bis zu den Investitionskosten.
Und Nachfrage von Melli, aber im Vergleich jetzt mit so einem kleinen Hotel in Wien, 20 Zimmer, was rechnet man da?
20 Zimmer ist ein schon ein bisschen schwierigeres Hotel in der Ökonomie, ja, also weil im Betrieb habe ich relativ großen Overhead für relativ wenig Zimmer, ja. Also sozusagen die ideale Größe ist so, würde ich mal sagen, ab 60, außer man ist spezialisiert auf kleinere Hotelstrukturen. Mhm. Also deshalb ist 20 Zimmer eine sehr ungewöhnliche Dimension und die Kosten pro Key ja relativ hoch sind. Mhm. Ja. Also wenn man 60 Zimmer Hotel nimmt, dann 60 bis 100 ist diese Relation per Key am ausgewogensten. Ja. Aber wenn man jetzt 20 Zimmer nimmt, da würde ich mal sagen, wenn man ein einfaches nimmt, sagen wir 3 Stern plus, so irgendwas, also guter Durchschnitt, wenn es jetzt nichts Besonderes hat, dann komme ich Key-Cost von per Key wahrscheinlich 100, 120, je nachdem, weil das Gebäude natürlich relevant ist. Das Gebäude, ich habe Fundierungskosten, ob das Gebäude jetzt groß ist oder klein, die habe ich immer. Also das heißt, vielleicht liege ich dann schon um die 200. Ja.
wenn ich raufgehe auf 60, was so eine bessere Größe ist, dann durchaus weniger.
Ja, also da bewegt sich so 120, 100, 150, so irgendwas per Key. Ja. Und da sind der Einrichtungspreis im Zimmer geht ja auch runter. Ne? Also der ist dann, was ist die, 40, 50.000, so irgendwas.
Je mehr Stücke ich kaufe, desto billiger kriege ich es.
Genau.
Ja. Erich, letzte Frage. Dein Lieblingshotel, habe ich gelesen, ist in Istanbul.
Ja.
Was ist daran so toll?
Also, du meinst das
Manzara.
Das Manzara.
Manzara.
Istanbul, ja. Also, ich habe natürlich naturgemäß mehrere Lieblingshotels, ja, aber das ist jetzt vielleicht nicht so interessant, aber das Manzara Istanbul ist, würde ich mal sagen, in seiner Überraschung, dass er in der Stadt, das war ein bisschen auch Vorbild unseres Kretzl-Hotels, muss ich sagen, ja, in seiner Überraschung, dass du in der Stadt an besonderen Punkten Hotelzimmer findest. Das war für mich das erste Hotel ohne damals, wie ich das erste Mal erlebt habe, noch fast ohne gemeinsame Lobby. Mittlerweile gibt es einen Raum, wo mehr Hotelzimmer dranhängen, weil es ja kaum verwaltbar ist, aber Gabi und Erdogan, zwei türkische Architekten, ja, die sind nach Istanbul gegangen von München und haben gesagt, ja, sie verwirklichen einen Traum von der schönen Aussicht. Ja. Manzara ist schöne Aussicht und sie haben sich die besten Orte, die Orte mit der besten Aussicht, sagen wir so, sind in Istanbul die schlechtesten Orte, weil die sind meist hoch oben in den Gebäuden gewesen und es gibt keine Aufzüge. Ja. Genommen, dort eingemietet oder manchmal auch gekauft und dort Hotelzimmer hineingegeben. Und jedes Hotelzimmer hat eine eigene Experience, also sozusagen die Blick über den Bosporus und immer eine schöne Aussicht, also das Manzara eben. Ja. Und es gibt dann gemeinsame Räume, wo dann Frühstück gemacht wird, ja. Aber da habe ich gelernt, was sich verändert, wenn die Stadt praktisch in das Hotel einbezogen wird. Also sozusagen, wenn du Nachbarn hast, wenn du echte Nachbarn hast, wenn du runtergehst und bist mitten in der Stadt und ohne die Distanz dieses künstlichen Hotelorganismus. Das muss man sagen, mittlerweile, also das war eins meiner prägendsten Hotelerlebnisse, das mich viel gelehrt hat. Wie gesagt, endend dann auch in unseren Kretzl-Hotel-Ideen, dass man dislozierte oder dezentrale Hotels machen kann. Und ja, es gibt natürlich Hotels, die ich aufgrund der Gesamtheit, wie sie gelöst sind, auch sehr bewundere, wie in London. Das ist praktisch ein Gegenbeispiel, könnte man fast sagen. Das Mandrake Hotel, ja. Das sozusagen ein Haus mit 30 Zimmern, jetzt überraschend wenig Zimmern, nämlich ist und das vom Geruch bis zum Sound alles ganz präzise durchüberlegt hat. Ne? Also sozusagen, wenn man mich fragen würde, was ist eines der perfektesten Hotels für mich, wo auch die Locals zum Essen hinkommen und so weiter, dann ist das für mich das Mandrake, ja. Eines der charmantesten das Manzara und eines der perfektesten das Mandrake, wenn man so will.
Wie ist das bei dir, wenn du jetzt beruflich auf Reisen bist und du gehst in ein Hotel, kannst du da reingehen, ohne dann gleich drüber nachzudenken, na, das ist spannend oder das hätte ich anders gemacht?
Kaum, ja. Also ich erfreue mich oft an der Einfachheit, also es geht ja nicht nur um Hotels, sondern es geht auch um Gastronomie, ne? Weil bei der Gastronomie geht es mir auch schon so ein bisschen. Aber ich erfreue mich oft an der Einfachheit, wo ich sage, da hat sich was rund um einen Wirt entwickelt. Bei der Gastronomie sagt man das leichter. Ne? Also die italienischen Gasthäuser sind jetzt meistens keine, die Trattoria oder Osteria, sind jetzt keine Gestaltungstempel. Ja? Da lernt man viel von dem Zurücknehmen auch der Gestaltung von der Tugend, wenn man die Gestaltung zurücknimmt und sich was entwickeln lässt und Entwicklungsspielräume lässt. Ne? Bei Hotels ist es ein bisschen anders, weil Hotels sind, ist dieser Charme des Laissez-faire oft unangenehm, ja. Also weil es einfach dann nicht ordentlich ist. Ja. Beim Hotel hat man gewisse Sauberkeitsanspruch und Ordnungsanspruch und so weiter. Ja. Tatsächlich ist es natürlich meine Reisen und Hotelbesuche, sage ich schon fast, weil ich natürlich immer das Hotel mitdenke. Egal wo ich hinfahre, ich denke immer das Hotel mit, schaue mir dann als eigene Attraktion auch noch extra an. Ja. Also, lässt sich von dem nicht entkoppeln. Ja. Aber wie gesagt, bei den Hotels liebe ich manchmal auch die Good old places, ja. Also, die bewundere ich sehr, die schon früher, also alte Grand Hotels, die es geschafft haben, gibt's nicht viele, die es geschafft haben, so einen alten Spirit bis heute immer durch Pflege und so weiter weiterzuführen. Es gibt auch deshalb nicht viele, weil es nie viele gegeben hat, Hotels, die so diese Ansprüche über die Bedarfsdeckung hinaus erfüllt haben.
Und in Wien wäre das der Sacher zum Beispiel.
Oder? Ja, in Wien bewundere ich schon sehr das Sacher. Also es hat, ich würde mal sagen, so klassische alte Hotels, die es schon immer gegeben hat in Wien, gibt's eigentlich außer dem Sacher nicht, fällt mir nicht viel ein. Das Bristol ist jüngeren Datums. Und das Sacher ist bewundernswert, wie es diese Geschichte, auch das hat sich immer wieder verändert, aber es hat immer aufgebaut. Immer aufgebaut auf der Geschichte und auf dem Vorhandenen und sich immer in diesem System weiterentwickelt. Und dadurch schafft es so eine Dichte und es gibt wenig andere so tolle und so gut funktionierende Hallen wie das, also Hotel, ist ja der Mittelding zwischen Halle und Hotellobby und Lounge eigentlich, wie beim Sacher, wo das so gelöst ist mit den Verkehrswegen, wo die durchgehend nicht scheinen, eigentlich ein ganz kleiner Raum, trotzdem sitzen überall die Leute sehr dicht, wie eine Gemäldegalerie ein bisschen, also. Und das verstehen die, bewundern auch die junge Generation, die jetzt auch, mit der wir auch zusammenarbeiten, die das auch übernommen haben, bewundern ja auch sehr, wie die das sorgfältig weiterführen, ohne nur im Alten hängen zu bleiben. Also die verjüngern sich schon, ja, aber es ist eben eine Geschichte, die weitererzählt wird und schon über 100 Jahre immer weitererzählt wurde. Ne? Mhm. Und das sind die Dinge, die mir gut gefallen, wenn es auf der Geschichte aufbaut. Natürlich als Architekt ist es manchmal schön, wenn man bei Null beginnen kann. Manchmal muss man bei Null beginnen, weil die Geschichte das nicht hergibt. Aber wenn es die Geschichte hergibt, dann darauf aufzubauen und fortzusetzen, ist auch für den Architekten auch eine sehr schöne Sache.
Mhm. Ja? Lieber Erich, danke für deine Zeit.
Dankeschön auch.
Was nehme ich mir mit? Einerseits mal einige Hotelempfehlungen. Ich habe mir notiert die Hotels der Weizer Gruppe in Graz und das Aiola. Dann in Wien das Grätzl Hotel, das Altstadt Wien und Hollmanns Salon und das Mandraka Hotel in London. Sehr spannend war für mich, dass man sich bei einem Hotel vorher überlegen sollte, was das für eine Person ist. Klingt vielleicht komisch, also für das Branding, die Marke heruntergebrochen auf eine Person. Ist die jetzt cool und lässig oder ist die bunt und laut oder konservativer und geordneter zum Beispiel? So denke ich bei meinen Projekten auch nach, zum Beispiel Erklär mir die Welt. Man hat gedacht, das ist ein neugieriger, gemütlicher, mit einem Buch im Kaffeehaus sitzender Typ, der total interessiert an der Welt ist, aber kein Klugscheißer, der Gespräche kapert und immer alle voll labert, sondern der sich eher zurückhält. Also zumindest versuche ich das und versuche ich hier diese Person zu sein und das auch in meinem Leben so halbwegs hinzubekommen. Und ja, ich hoffe, mir gelingt das halbwegs. Wenn du die heutige Folge mochtest, dann hör vielleicht mal in Folge 117 rein, da erklärt der Albertina-Chef Kunst, oder in Folge 120, da erklärt Daria, wie man denn ein Modelabel führt. Sehr, sehr spannend. Ich plane übrigens eine Serie zu ChatGPT hier in Erklär mir die Welt und möchte Leute porträtieren und von ihnen hören, wie sie es ganz konkret und praktisch in ihrem Beruf oder im Alltag für ihr Leben nutzen. Also wer Lust hat, darüber zu reden, schreibt mir gerne auf den üblichen Kanälen. Mit dabei sind schon ein PR-Texter, eine Mutter und ein Lehrer. An dieser Stelle noch danke an Sidonie Sagmeister, Missing Link, DoMotion und Audio Funnel für die tolle Zusammenarbeit und danke an alle UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt. Wenn euch der Podcast hilft, die Welt besser zu verstehen, dann unterstützt den Podcast bitte auf erklärmir.at/support und tragt dazu bei, dass der Podcast finanziert ist. Wer Wünsche oder Anregungen habt, schreibt uns gerne auf allen möglichen Kanälen. Nächste Woche kommt eine extrem coole Folge und zwar mit der Psychotherapeutin Katharina Henz dazu, wie man denn seinen Selbstwert steigert. Bis nächste Woche, euer Andreas.